Willkommen zum Podcast 7 Jahre Neustart, der Fahrplan aus der Krise.
Stell dir vor, du stehst an einem regnerischen Nachmittag vor dem Fenster. Du schaust hinaus und spürst plötzlich diese seltsame, schwere Unruhe im Magen.
Ja, das ist ein Gefühl, das im Moment, glaube ich, sehr viele kennen.
Absolut. Du hast vielleicht gerade die Nachrichten gelesen oder flüchtig einen Blick auf deinen Kontostand geworfen. Und da ist sie dann. Diese ganz greifbare, nagende Angst, dass die Welt, wie wir sie kennen, einfach ins Wanken gerät.
Wir sprechen da ja oft von ganz greifbaren Dingen. Also von Inflation, von bröckelnden Lieferketten, von dem Gefühl, dass all das mühsam Ersparte uns irgendwie wie Sand durch die Finger rinnt.
Genau das. All die Sicherheiten, für die wir ein Leben lang hart gearbeitet haben. Und wenn wir diesen Punkt erreichen, dann suchen wir instinktiv nach harten Fakten, oder? Wir klammern uns an Wirtschaftsprognosen, an irgendwelche Zinsentscheidungen oder politische Versprechen.
Hauptsache, etwas gibt uns diese alte, gewohnte Stabilität zurück. Ja? Aber genau an diesem Punkt, also bei dieser tiefen existenziellen Verunsicherung, lohnt es sich vielleicht, den Blick mal völlig zu wenden.
Weg von den Finanzmärkten.
Richtig. Weg von Materiellen und hinein in eine sehr tiefgehende geistige Erkundung. Denn wenn wir historische oder auch mystische Schriften betrachten, dann erkennen wir sehr schnell, dass dieser materielle Verfall nicht erst seit gestern beschrieben wird.
Er wird dort aber eben nicht als ein rein ökonomisches Problem verstanden.
Nein, überhaupt nicht. Es wird als ein zutiefst spiritueller Prozess betrachtet.
Und genau das ist heute unsere Mission für diese gemeinsame Betrachtung. Wir schauen uns Originaltexte an, die uns eine völlig andere Logik hinter diesem Verlust von materieller Sicherheit aufzeigen.
Wir stützen uns da vor allem auf die christliche Mystikerin Bertha Dutte. Ganz speziell auf einen Text, der unter der Nummer 6299 überliefert ist.
Und um diese Perspektive noch etwas zu weiten, legen wir daneben die wirklich sehr harten, fast schon aufrüttelnden prophetischen Worte des Apostels Jakobus aus dem Neuen Testament und auch die Visionen des bekannten bayerischen Sehers Alois Illmayer.
Eine sehr spannende Mischung. Wobei wir hier vielleicht kurz betonen sollten, dass unsere Mission heute keine theologische Belehrung ist.
Nein, absolut nicht. Wir betrachten diese Schriften wirklich völlig unvoreingenommen, also als faszinierende philosophische und historische Spiegel, ohne uns da politisch oder dogmatisch auf irgendeine Seite zu schlagen.
Genau. Wir stellen einfach diese große Frage, die in all diesen Texten mitschwingt, nämlich, was wäre, wenn das Wegbrechen unserer irdischen Sicherheiten gar keine blinde kosmische Strafe ist?
Sondern vielleicht ein präziser Mechanismus, der unseren Blick für das Ewige überhaupt erst wieder frei macht. Das ist ein gewaltiger Gedanke.
Das ist es. Und um diese Perspektive wirklich einnehmen zu können, müssen wir, glaube ich, zunächst verstehen, wie diese Quellen die Ausgangssituationen von uns Menschen diagnostizieren. Nehmen wir da mal Bertha Dudde.
Sie war eine einfache Schneiderin, richtig? Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, eine ganz einfache Frau. Aber sie verfasste tausende von Schriften. Sie selbst nannte diese Texte Kundgaben. Und sie hat den Entstehungsprozess so beschrieben, dass sie ein inneres Wort empfangen hat, also eine Art göttliches Diktat.
Wobei sie dabei völlig wach und bei Bewusstsein war, oder?
Ganz genau. Sie hat es einfach in einem wachen Zustand niedergeschrieben. Und ob man das nun als echte göttliche Offenbarung betrachtet oder einfach als Ausdruck einer extrem tiefen, unbewussten Weisheit, die psychologische Schärfe dieser Texte ist bemerkenswert.
Ja, das fiel mir in der Vorbereitung auch extrem auf. In dieser speziellen Kundgabe 629 diagnostiziert der Text unser menschliches Grundproblem, nämlich mit einem sehr modernen, mechanischen Begriff, dem Leerlauf der Seele.
Der Leerlauf der Seele, ja, das ist ein fantastisches Bild.
Wenn ich das wörtlich nehme, suggeriert das ja eine Maschine, die zwar läuft und unglaublich viel Energie verbraucht, aber sie erzeugt absolut keine Vorwärtsbewegung mehr.
Und genau das ist der Mechanismus, den Dudde beschreibt. Der Text argumentiert, dass wir alle, also wirklich jeder von uns, auf einer intellektuellen Ebene genau um die Vergänglichkeit wissen.
Wir wissen alle, dass wir am Ende nichts mitnehmen können. Keine Kontoauszüge, keine Immobilien.
Richtig. Wir können nichts von unserem physischen Besitz über die Schwelle des Todes mitnehmen. Aber trotz dieses klaren Wissens investieren wir fast unsere gesamte Lebensenergie, all unsere Arbeitskraft und unsere Sorgen in die reine Materie.
Wir häufen an, wir sichern ab, Wir verteidigen unseren Besitz mit Händen und Füßen.
Und in der spirituellen Logik dieses Textes ist genau das eine absolute Fehlleitung von Lebensenergie. Die Seele hätte eigentlich die Aufgabe der geistigen Entwicklung, also das Wachstum in der Liebe, die Erkenntnis.
Aber stattdessen verwendet sie ihre ganze Kraft auf tote Materie.
Genau. Sie dreht hoch, sie arbeitet wahnsinnig hart, aber sie bewegt sich spirituell einfach keinen Millimeter vorwärts. Sie läuft komplett im Leerlauf.
Das erinnert mich stark an das Bild von einem gigantischen spirituellen Laufbahn. Du bist sozusagen im Fitnessstudio des Lebens. Du investierst all deine Kraft, du schwitzt, du drehst den Widerstand der Maschine immer höher.
Immer höher, ja.
Um noch mehr zu leisten.
Um noch mehr zu verdienen und abzusichern.
Du starrst auf dieses kleine Display vor dir, das dir anzeigt, wie viel Geld du gerade angehäuft hast. Aber am Ende, wenn du völlig erschöpft absteigst und den Fuß auf den festen Boden stellst, dann realisierst du,
dass man geistig keinen einzigen Zentimeter vorangekommen ist. Man steht exakt am selben Fleck.
Ja. Aber wenn wir das doch alle in unseren stillen Momenten irgendwie ahnen, also dass es sich nur um ein Laufband handelt, dann drängt sich mir die Frage auf, warum steigen wir nicht einfach von selbst ab?
Das ist der springende Punkt. Die Texte scheinen da nahezulegen, dass es einen massiven Schock von außen braucht, um uns quasi von diesem Laufband zu stoßen.
Weil wir es freiwillig nicht tun.
Selten. Die Texte betonen hier die schiere Gravitationskraft der physischen Welt. Die Materie wirkt auf den menschlichen Geist fast wie eine Art Hypnose.
Weil wir sie anfassen können, alles, was wir wiegen und messen können, gaukelt uns eine Verlässlichkeit vor, die einfach extrem überzeugend ist.
So überzeugend, dass der bloße intellektuelle Wille oft nicht ausreicht, um diese Illusion zu durchbrechen. Wir verknüpfen ja unser Ego, unsere Identität und auch unseren Wert als Mensch ganz schleichend mit den Dingen, die uns umgeben.
Das heißt, wenn der freie Wille allein zu schwach ist, um sich von der Materie zu lösen, dann, so argumentiert diese Kundgabe, muss ein anderes Prinzip greifen.
Richtig. Und das ist der externe Schock. Also der Verlust durch wirtschaftlichen Kollaps oder auch durch Naturereignisse. Das wird in dieser Weltanschauung nicht als Grausamkeit gesehen.
Sondern?
Es ist ein notwendiges, fast schon chirurgisches Eingreifen.
Das ist aber schwer zu schlucken, wenn dieser externe Schock, also der Verlust der kompletten materiellen Existenz, tatsächlich als eine Art notwendiger Heileingriff verstanden wird.
Ja.
Dann müsste ja konsequenterweise der Moment des totalen Verlustes in diesen Schriften nicht als Tragödie, sondern paradoxerweise als eine Form von Rettung beschrieben werden.
Genau das tut der Text. Er wählt an dieser Stelle Worte, die für unseren modernen, sehr sicherheitsorientierten Verstand enorm schwer zu fassen sind. Es ist eine wirklich sehr radikale Passage.
Sie zwingt uns, unsere Definition von Glück und Unglück völlig neu zu justieren, oder?
Absolut. Lass uns vielleicht die entscheidenden Sätze aus der Kundgabe 6299 betrachten, um die Wucht dieser Aussage mal ungeschminkt im Raum stehen zu lassen. Dode schreibt, alles Irdische ist vergänglich. Das Wissen um die Vergänglichkeit allein genügt nicht, solange der Mensch für die Zeit seines Lebens nur sich seines Besitzes erfreuen kann.
Das greift genau diesen Leerlauf auf. Das intellektuelle Wissen reicht nicht.
Genau. Und dann geht sie weiter und sagt, und es besteht nur die Möglichkeit, ihm immer wieder die Vergänglichkeit vor Augen zu führen, indem er seines eigenen Besitzes verlustig geht, durch Einwirken menschlicherseits oder durch Äußerung in der Natur.
Also Zerstörung durch Krieg oder Wirtschaftskrisen oder eben Naturkatastrophen?
Ja. Und jetzt kommt der härteste Satz. Sie schreibt, und darum sind auch Zerstörungen aller Arten in gewissem Sinne ein Segen, weil Menschen dadurch ihren materiellen Besitz verlieren und immer wieder auf die Vergänglichkeit des Irdischen hingewiesen werden. Gott hilft ihnen, wenn auch in schmerzlicher Weise, sich von dem zu trennen, was sie an die Erde kettet.
Wow. Das dreht unsere alltägliche Logik ja komplett um. Ich meine, eine wirtschaftliche Krise, den Verlust des Eigenheims oder die Zerstörung des eigenen Lebenswerks als Segen zu bezeichnen.
Das wirkt auf den ersten Blick fast schon zynisch.
Ja, absolut. Zynisch gegenüber dem ganz realen Leid, das Menschen in solchen Momenten durchmachen. Es ist wahnsinnig schwer zu ertragen, wenn man gerade alles verliert. Aber der Text ignoriert diesen Schmerz ja nicht völlig, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er nennt ihn explizit. Da stand ja, wenn auch in schmerzlicher Weise.
Das heißt, der Schmerz beim Blick auf das leere Bankkonto ist eigentlich in dieser Logik nur das Echo meiner eigenen, falschen Identifikation mit diesem Geld?
Exakt. Wir müssen wirklich begreifen, wie der Schmerz in dieser spirituellen Psychologie funktioniert. Er entsteht nicht primär durch das Fehlen der Materie an sich.
Sondern wodurch?
Durch die Reibung, die entsteht, wenn die Kette zur Erde, wie Dude es nennt, unter Spannung gerät und schließlich reißt.
Aha, verstehe. Der Schmerz ist also im Grunde ein metaphysischer Indikator.
Richtig. Er misst exakt den Grad unserer Verstrickung. Je stärker ich unbewusst geglaubt habe, dass meine Existenzberechtigung und auch meine Sicherheit von einer bestimmten Zahl auf einem Stück Papier abhängen, desto gewaltiger ist die Agonie, wenn diese Zahl dann verschwindet.
Der Schmerz ist quasi das Zerreißen der Illusion selbst.
Ganz genau. Und das Ziel dieses schmerzhaften Prozesses ist es eben, die Blickrichtung des Menschen zu korrigieren. Ein Mensch, der alles verloren hat, der kann nicht mehr auf seinen Besitz hinabblicken. Er ist gezwungen, den Blick zu heben.
Das ist ein sehr tiefgreifender Gedanke. Und diese Idee, dass das Vertrauen in materiellen Reichtum eigentlich eine fundamentale Täuschung ist, die notfalls gewaltsam gebrochen werden muss, die steht ja auch nicht isoliert da.
Nein, das finden wir immer wieder.
Wenn wir nämlich die Epochen wechseln und mal in die Antike schauen, dann finden wir im Neuen Testament exakt denselben psychologischen Mechanismus. Der Apostel Jakobus richtet in seinem Brief, ich glaube, es ist im 5. Kapitel, Worte an die Reichen, die an Schärfe wirklich kaum zu überbieten sind.
Oh ja, die Passage hat es in sich. Er warnt da nicht nur vor Reichtum. Er beschreibt sehr plastisch, wie dieser Reichtum eigentlich in sich selbst verfällt.
Jakobus spricht da zu einer Gesellschaft, in der Reichtum oft durch massive Ausbeutung entstand, oder?
Richtig. Aber seine theologische Kritik geht eben noch viel tiefer als nur soziale Gerechtigkeit. Er sagt den Reichen wörtlich, dass ihr Reichtum verfault ist und ihre prächtigen Kleider von Motten zerfressen sind.
Verfault, das ist ein starkes Wort.
Und dann verwendet er ein Bild, das auf den ersten Blick physikalisch völlig unmöglich erscheint. Er sagt, ihr Gold und ihr Silber seien verrostet. Und dieser Rost werde als Zeuge gegen sie auftreten und ihr Fleisch fressen wie Feuer.
Aber Gold rostet doch physikalisch gar nicht. Silber läuft an, ja, aber Gold ist doch quasi unvergänglich.
Genau das ist der Punkt. Wir wissen, dass Edelmetalle wie Gold nicht rosten. Aber genau dieser scheinbare Fehler offenbart den brillanten, metaphorischen Kern seiner Aussagen.
Weil Gold ja das ultimative Symbol für das Unvergängliche auf dieser Erde ist. Es glänzt, es verwittert nicht, es behält über Jahrtausende seine Form. Wenn Jakobus also sagt, dass Gold rostet, dann greift er das stärkste Symbol für irdische Sicherheit überhaupt an.
Er demontiert die Illusion der absoluten Sicherheit. Der Wert von Gold oder auch von modernem Geld beruht letztendlich nur auf einer kollektiven menschlichen Übereinkunft. Es ist einfach ein Glaube.
Ein Konstrukt.
Richtig. Wenn Jakobus also von verrostetem Gold spricht, dann beschreibt er genau den Moment, in dem diese kollektive Illusion in sich zusammenfällt.
Der Rost ist also eigentlich der Verlust der Kaufkraft, der Verlust dieser gesellschaftlichen Macht, die dieses Metall zuvor verliehen hat.
Ja, exakt. Jakobus zeigt auf, wie fatal es ist, das eigene Lebensfundament auf ein Materie zu gießen, dessen Wert in Krisenzeiten oder eben im Angesicht des Todes schlagartig verdampft. Wenn das Gold metaphorisch rostet, bleibt der Mensch, der seine Seele daran gebunden hat, mit völlig leeren Händen zurück.
Spirituell verarmt.
Ganz genau.
Und wenn wir nun untersuchen, wie sich dieser Zusammenbruch der kollektiven Illusion in einem modernen, für uns greifbaren Szenario abspielen könnte, dann drängt sich hier die Verbindung zu den Visionen von Alois Illmayer geradezu auf.
Wir machen jetzt sozusagen den Schritt vom antiken Rom ins ländliche Bayern der Nachkriegszeit.
Richtig. Illmayer war ja ein einfacher Brunnenbauer, der für seine bemerkenswert präzisen Vorhersagen bekannt war. Und er sah für die Zukunft ebenfalls einen massiven wirtschaftlichen Zusammenbruch, den er das Bänkeabräumen nannte.
Das Bänkeabräumen. Ja, Illmayers Visionen sind deshalb so faszinierend, weil sie diesen abstrakten philosophischen Überlegungen von Dude und Jakobus eine erschreckend alltägliche physische Form geben.
Was genau meint er mit diesem Begriff?
Wenn er vom Bänkeabräumen spricht, meint er den abrupten, völligen Wertverlust von Geld. Also eine galoppierende Inflation, die über Nacht die Bankkonten wertlos macht. Die Banken werden sprichwörtlich abgeräumt.
Was Illmayer da beschreibt, ist im Kern also der Moment, in dem die komplexe Abstraktion unseres modernen Finanzsystems einfach kollabiert.
Ja, Unser Gehirn ist heute ja darauf trainiert, digitalen Ziffern auf einem Smartphone-Display einen immensen Überlebenswert beizumessen.
Wir sehen eine Zahl und fühlen uns sicher.
Richtig. Aber wenn das System wankt, verliert dieses digitale Papier seine Magie völlig.
Was mich an seinen Beschreibungen besonders fesselt, ist die unmittelbare psychologische Transformation, die auf diesen Schock folgt. Wenn die Ziffern wertlos werden, fallen die Menschen laut Ehlmeier ja nicht einfach in ein ewiges chaotisches Nichts.
Nein, überhaupt nicht. Es passiert vielmehr ein erzwungener mentaler Reset. Die gesellschaftliche Abstraktion verschwindet und plötzlich wird der absolute, echte Wert der Dinge wieder sichtbar.
Das ist der entscheidende Mechanismus, oder? In dem Moment, in dem die Millionen auf dem Konto nicht einmal mehr ausreichen, um eine simple Mahlzeit zu kaufen, verschiebt sich die gesamte Wahrnehmung der Realität.
Der Blick wird gezwungenermaßen wieder auf die Essenz des Lebens gerichtet. Ein Laib Brot, das Wissen darüber, wie man Gemüse anbaut, die Solidarität eines Nachbarn, der einem aushilft.
Diese Dinge erhalten ihren wahren, unbestechlichen Wert zurück.
Ja. Ehlmeier beschreibt eine Zeit, in der die Menschen aus der Not heraus wieder anfangen zu beten, in der sie Demut lernen. Die leeren Banken zwingen die Gesellschaft quasi, eine völlig neue oder besser gesagt eine uralte und wahrhaftigere Definition von Reichtum zu etablieren.
Es wirkt wirklich wie eine monumentale, fast unausweichliche architektonische Sanierung der menschlichen Gesellschaft. Lass uns das mal kurz zusammenfügen. Wenn wir die Bilder zusammensetzen, ergibt sich eine klare Kausalkette, finde ich.
Wie würdest du sie beschreiben?
Also Jakobus zeigt auf, dass das Fundament unseres materiellen Vertrauens eigentlich längst verfault ist, weil es nur auf Illusionen basiert. Ehlmeier beschreibt dann den physischen Prozess, wie die modernen Tempel dieser Illusionen, unsere Banken, abgeräumt werden. Und Bertha Dudde liefert uns die theologische Begründung dafür.
Der letzte Zweck?
Genau. Der letzte Zweck dieses gesamten schmerzhaften Prozesses ist es, das Gebäude zum Einsturz zu bringen, damit wir durch die Risse in den Wänden endlich wieder den Himmel sehen können. Das System muss wanken, damit die Seele aus dem Leerlauf geholt wird.
Ein wunderschönes Bild. Das System muss wanken, weil es in seiner aktuellen Form unsere geistige Sicht einfach blockiert. Wenn wir diese spirituelle Linse auf unsere heutige, hochkomplexe Weltwirtschaft anwenden, also auf die permanenten Krisen, die Inflationsschübe und die globale Unsicherheit, dann verändert sich die Natur dieser Krisen.
Sie sind dann keine bloßen Betriebsunfälle der menschlichen Geschichte mehr.
Nein, sie sind laut diesen Schriften orchestrierte, notwendige Weckrufe. Wir stoßen aktuell an die Grenzen eines Systems, das ewiges physisches Wachstum verspricht, was in einer begrenzten materiellen Welt schlicht unmöglich ist.
Dieser unvermeidliche Schock zwingt uns also, Währungen zu erwerben, die tatsächlich krisensicher sind.
Richtig. Liebe, Mitgefühl, Charakterstärke, tiefe spirituelle Erkenntnis. Das sind Güter, die kein Staat abwerten und keine Bank einfrieren kann.
Wir haben jetzt wirklich riesige zeitliche und gedankliche Bögen gespannt, von Bertha Duddes detaillierten Schilderungen des seelischen Zustands über die flammenden biblischen Warnungen bis hin zu den bodenständigen Visionen aus Bayern.
Ja, das war eine Reise.
Aber diese abstrakte theologische Betrachtung wirft für mich noch eine sehr intime praktische Frage auf. Wir müssen das ja irgendwie in den Lebensalltag übersetzen. Was bedeutet diese gewaltige spirituelle Logik für dich, also für den Zuhörer, ganz konkret im Hier und Jetzt?
Das ist die wichtigste Frage.
Wie geht man mit den alltäglichen Sorgen um, die einen vielleicht heute Nacht wach halten?
Ich glaube, diese Texte bieten einen enorm kraftvollen Ansatz für den Umgang mit genau diesen Sorgen. Sie laden uns zu einem fundamentalen Perspektivwechsel ein. Stell dir mal vor, du sitzt abends zu Hause und die Angst vor dem finanziellen Abstieg kriecht in dir hoch.
Ein Gefühl, das leider sehr real ist für viele.
Ja. Und die Kundgabe von Dudde sagt dir in diesem Moment, verurteile diese Angst nicht, aber verstehe, was sie ist. Sie ist lediglich ein Barometer.
Ein Barometer, wofür genau?
Sie zeigt dir präzise an, wie straff deine Kette zur Erde noch gespannt ist. Die Angst signalisiert dir, dass du tief in dir noch immer glaubst, deine Existenz und dein Glück seien unzertrennlich mit diesen äußeren Dingen verwoben.
Das heißt, in dem Moment, in dem ich aufhöre, mich krampfhaft gegen diese Vergänglichkeit zu wehren, entziehe ich der Angst ihre Grundlage? Ich meine, diese Vergänglichkeit ist ja ohnehin eine unverrückbare physikalische Tatsache.
Exakt. Du entziehst der Angst den Boden. Der wahre Neustart im Leben ist demnach nicht die Umschichtung von Vermögenswerten in scheinbar sichere Anlagen.
Es ist nicht der Kauf von Edelmetallen oder das Abbezahlen der Immobilie.
Nein. Der absolute, unerschütterliche Neustart ist die innere Kapitulation vor der Materie. Es ist die tiefe, befreiende Erkenntnis, dass das Wertvollste in dir jede Inflation, jeden Crash und sogar den Tod überdauert.
Und hier offenbart sich, glaube ich, die tiefste Trostbotschaft all dieser Schriften. Der wirtschaftliche Zusammenbruch, den viele heute ja spüren und der uns so viel Furcht einflößt, ist durch diese spirituelle Brille betrachtet keine dunkle Apokalypse.
Er ist keine kosmische Racheaktion. Er ist eine rigorose Einladung zur vollkommenen inneren Freiheit. Wenn die äußeren Sicherheiten wegbrechen, entsteht ein Vakuum.
Und dieses Vakuum bietet dann die Chance für einen enormen inneren Gewinn, nicht wahr?
Ganz genau. Wenn das ohrenbetäubende Rauschen der Wirtschaft, der Werbung und des endlosen Konsums endlich verstummt, entsteht jene Stille, in der wir die leise Stimme unserer eigenen seelischen Bestimmung überhaupt erst wieder hören können.
Wir sind auf unserer heutigen gemeinsamen Erkundung bei der sehr kalten, sehr alltäglichen Angst vor dem materiellen Verfall gestartet. Wir haben die Perspektive gewechselt und durch die Linsen von Dude, Jakobus und Illmeier gesehen, wie dieser Verfall nicht das Ende der Welt bedeutet.
Sondern vielleicht die dringend benötigte architektonische Sanierung der Seele ist.
Das gigantische Laufband wird angehalten, damit wir aufhören, unsere Energie an das Verfallende zu binden und endlich beginnen, wirklich vorwärts zu gehen.
Ein sehr tröstlicher Gedanke, wenn man ihn wirklich an sich heranlässt.
Solche tiefen historischen und prophetischen Quellen bieten natürlich noch viel mehr Raum für Betrachtungen. In den Texten finden sich beispielsweise auch Hinweise darauf, wie das plötzliche Hinscheiden von globalen Machthabern als Katalysator für gesellschaftliche Umbrüche dient.
Auch ein sehr weites und spannendes Feld.
Definitiv. Themen, die wir vielleicht in künftigen Erkundungen mal aufgreifen werden. Für diesen Moment jedoch, bevor du den Blick vom Fenster abwendest und in die Normalität deines Tages zurückkehrst, nimm eine letzte, unbequeme, aber vielleicht enorm befreiende Frage mit in deine Gedanken.
Mhm.
Wenn wir nun verstanden haben, dass materieller Verlust laut dieser alten Logik der Schlüssel zu wahrer, unerschütterlicher, geistiger Freiheit ist, dann frage dich heute Abend in einer ruhigen Minute, welche deiner aktuell brennendsten Sorgen um Geld, Status oder Besitz würdest du vielleicht sogar völlig freiwillig und mit einem tiefen Ausatmen loslassen, wenn du den spirituellen Gegenwert dieser Befreiung schon heute ganz klar vor dir sehen könntest?
Ja.
Vielleicht siehst du dann beim nächsten Blick aus dem Fenster nicht mehr den heraufziehenden wirtschaftlichen Sturm. Vielleicht spürst du dann nicht mehr diese kalte Schwere im Magen, sondern vielleicht spürst du tief in dir zum allerersten Mal das leise, befreiende Knacken einer Kette, die gerade dabei ist, sich endgültig zu lösen.